Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Eine Zeitenwende in der Asylpolitik fordert die Union nach dem Messerattentat von Solingen. Am Mittag sagte der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom bei uns im Deutschlandfunk.
Wir sind über die letzten Jahre und vor allem Monate, was die Flüchtlingsunterbringung anbelangt, schlicht überlastet. In Afghanistan finden keine Kämpfe statt. In Syrien ist es lokal sehr begrenzt. Deswegen ist die Frage, ob subsidiärer Schutz gewährleistet werden kann und muss, zu stellen. Und wir sind der Auffassung, dass dies nicht mehr der Fall sein muss.
Wir berichten aus der Stadt und wir fassen die politische Diskussion zusammen. Solingen und die Folgen, ausführliche Informationen auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, der seit einer Stunde online steht. Im Nahen Osten sind die Verhandlungen für eine Waffenruhe in Gaza ausgesetzt. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Und das Kreml-Regime hat seinen Drohnenkrieg gegen die Menschen in der Ukraine ausgeweitet. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr blicken wir auf den kommenden Sonntag und die Zeit danach. Landtagswahl in Sachsen, wer mit wem? Der 23. August 2024 wird als schreckliches Datum in der 650-jährigen Geschichte der Stadt Solingen in Erinnerung bleiben. In der Kommune in Nordrhein-Westfalen hatte ein 26 Jahre alter Syrer am vergangenen Freitag 3 Menschen mit einem Messer getötet. Mehrere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Sein Fall zeigt, was in der deutschen und europäischen Asylpolitik gerade nicht funktioniert. Der Mann kam im Dezember 2022 nach Deutschland und hat hier Asyl beantragt. Dabei hätte er seinen Antrag nach den sogenannten Dublin-Regeln in Bulgarien stellen müssen. Er entzog sich aber seiner Überstellung und konnte deshalb in Deutschland bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz und Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, besuchten heute die Stadt Solingen. Viele Menschen sind traurig, entsetzt, ratlos. Helge Rosenkranz berichtet.
Nach seiner Ankunft in Solingen nahm sich der Kanzler Zeit für ein Gespräch mit den Rettern und den Polizeikräften, die zum Teil das ganze Wochenende über im Einsatz waren. Scholz dankte diesen Einsatzkräften, die das Erlebte nun in den nächsten Wochen und Monaten verarbeiten müssten.
Das sollten wir nicht vergessen. Das ist etwas, das uns alle berührt und uns alle betrifft.
Auch NRW-Ministerpräsident Wüst schilderte, wie auch ganz junge Sanitäter unter den Rettungskräften am Freitagabend unter enormem Druck über sich hinausgewachsen seien.
Waren die allerersten, die da waren, Dinge gesehen haben, die kein Mensch und junge Menschen schon gar nicht sehen soll. Es ist ganz oft die Formulierung gefallen, sowas möchte ich nie wieder erleben, weil diese Menschen aber über sich hinausgewachsen sind, hingegangen sind, wo einem die eigene Natur eigentlich rät, geh da weg. Ist es nicht noch schlimmer geworden?
Am Fronhof, dem Tatort von Freitagabend, gedachten der Kanzler, der Ministerpräsident, seine Stellvertreterin Neubauer, NRW-Innenminister Reul und der Solinger Oberbürgermeister Kurzbach der Opfer des Anschlags. Scholz legte dort eine weiße Rose zum Gedenken ab. Am Fronhof hatte der Täter bei einem Konzert 3 Menschen mit Messerstichen getötet und 8 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Viele Solinger begleiteten als Zuschauer den Besuch des Kanzlers.
Wir sind hier, um nochmal das, was passiert ist, aufzugreifen, zu reflektieren. Und wir haben auch ein paar Betroffene bei uns in der Klasse. Selber nicht in der Familie, aber Bekannte.
Ich wollte auch mal unseren Bundeskanzler sehen, wie er die Sache sieht mit der Migrationspolitik.
Also ich bin hergekommen, weil ich möchte auch gerne hören, was er sagt. Ne? Also das sind ein bisschen in diese Fasslosigkeit, die wir alle hier erleben seit Freitag, dass er irgendwas Konkretes sagt.
Der Solinger Oberbürgermeister Kurzbach betonte die Bedeutung der tödlichen Messerstiche nicht nur für das gesellschaftliche Zusammenleben in seiner Stadt, sondern für die gesamte Bundesrepublik.
Es geht nicht nur um Solingen, es geht um unser Land und deswegen müssen diese Debatten auch an anderen Orten geführt werden und dürfen nicht auf dem Rücken der Menschen dieser Stadt jetzt noch zusätzlich ausgetragen werden.
Die Tat auf der 650-Jahr-Feier, die eigentlich als Festival der Vielfalt geplant war und die ein ganzes Wochenende dauern sollte, bezeichnete der Kanzler erneut als furchtbares Verbrechen.
Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Das ist auch das, was diejenigen, die solche Anschläge planen und durchführen, immer beabsichtigen. Und das ist etwas, was wir niemals hinnehmen werden und was wir niemals akzeptieren werden.
Scholz nahm bei seinem Besuch in Solingen die jüngsten Diskussionen in Politik und Gesellschaft auf, zum Beispiel die über ein anderes Waffenrecht. Der Bundeskanzler kündigte Konsequenzen an, die seine Regierung schon bald auf den Weg bringen wolle.
Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft, aber auch viele andere Dinge drumherum, die geregelt werden müssen.
Bundestag und Bundesrat würden einer Gesetzesänderung sicher schnell zustimmen, sagte Scholz. Außerdem müssten diejenigen schnell abgeschoben werden, die keine Bleibeperspektive in Deutschland hätten. Scholz sagte, er sei zornig auf die Islamisten, die ein friedliches Miteinander zerstören wollten. Der Kanzler reiste am Mittag ins Ruhrgebiet zu weiteren, schon länger geplanten Besuchen. In Solingen sind für den Nachmittag und Abend wieder eine Mahnwache, Demonstrationen und Kundgebungen verschiedener politischer Lager geplant. Unter anderem will die syrische Gemeinde an einem Gedenkort in der Solinger Innenstadt einen Kranz für die Opfer niederlegen.
Helge Rosenkranz. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Haft. Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg zum Stand der Ermittlung.
Man hat die DNA des mutmaßlichen Täters an der Tatwaffe nachweisen können. Man hat auch ein Smartphone und ein Tablet in einem Gulli gefunden, das der Täter möglicherweise benutzt haben könnte. Allerdings sind die Geräte durchnässt. Wichtig ist das, weil man natürlich wissen will, mit wem hat er Kontakt gehabt, unmittelbar vor der Tat, und welcher Art war die Verbindung, die es offenbar zum IS gegeben hat. Auch wichtig ist die Frage, wie lange hat diese Verbindung bestanden? All das sind Fragen, die Ermittler gerade intensiv beschäftigen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert heute kritisch die Redewendungen, wie sie nach Terroranschlägen hierzulande eingeübt sind. Die Rede von der ganzen Härte des Gesetzes, vom Rechtsstaat, der entschlossen reagieren, vom Staat, der mit aller Konsequenz vorgehen würde. Bisher blieb es in der Regel alles beim Alten. Die Regierung, deren Migrationspolitik sich kaum von der unter Angela Merkel unterscheidet, schaut auf Tatwaffen und nicht auf Täter. Anders die Union, Oppositionsführer Friedrich Merz sagt, nicht die Messer bildeten das Problem. Merz fordert einen Aufnahmestopp von Migranten aus Syrien und Afghanistan. Also Abkehr von der bisherigen Asylpolitik oder eine weitere Debatte ohne Folgen. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
3 Punkte habe die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP unter dem Eindruck der Tat von Solingen vereinbart. So verkündete es Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Nachmittag nach einem Besuch des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums in Berlin.
Nämlich ein hartes Vorgehen gegen den Islamismus fortsetzen, dass wir im Bereich der Ausweisung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, insbesondere was auch die Frage der Dublin-Überstellung, nochmal drauf gucken, was wir dort ändern können und auch die Frage möglicher Verschärfung im Waffenrecht uns angucken.
So die Sozialdemokratin in einem Auftritt zusammen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, der zur Frage des Waffenrechts, wo es nach den bisherigen Plänen bei den Messern um das Verbot einer bestimmten Klingenlänge und von bestimmten Messertypen gehen soll, konkretisierte, wenn das sinnvoll ist.
Sie wissen allerdings, dass in dem konkreten Fall die Tatwaffe so beschaffen war, dass selbst nach heutigem Recht wir es schon mit illegalem Verhalten zu tun hatten. Also all diejenigen, die die These vertreten, dass man allein mit dem Waffenrecht hier aus einer solchen Lage Konsequenzen zieht, die bleiben, glaube ich, hinter dem Erkenntnisstand zurück.
Konkreter wollten beide Minister nicht werden.
Ich glaube, dass die Menschen sich jetzt nicht wünschen, dass einzelne Parteien, völlig egal, ob sie regierungstragend sind oder Opposition sind, sich jetzt versuchen, einen Wettlauf zu liefern oder sich gegenseitig zu übertrumpfen.
Darin mag auch eine Spitze gegen Friedrich Merz gelegen haben. Der CDU-Parteichef hatte am Wochenende einen Katalog an Forderungen zur irregulären Migration bekräftigt. Darunter in der ARD auch diese.
Und im Übrigen, nach Afghanistan und Syrien kann auch zurückgeführt, abgeschoben werden.
Rechtlich und tatsächlich ist das mindestens schwierig. Faeser bekräftigte heute, dass die Bundesregierung, was Gefährder und Straftäter betrifft, daran arbeite. Merz verwies außerdem auf die europäischen Zuständigkeitsregeln.
Jeder, der in Deutschland Asyl beantragt, ist schon mindestens ein Land zu weit gereist. Nach den europäischen Verordnungen muss ihm Erstzutrittsland ein Antrag gestellt werden, nicht in Deutschland. So, und deswegen müssen wir jetzt mal konsequent die Regeln anwenden. Und das heißt konsequent auch dafür sorgen, dass nicht noch weitere Flüchtlinge aus Afghanistan und aus Syrien nach Deutschland kommen.
So allerdings funktionieren die hier einschlägigen Dublin-Regeln nicht. Wer an der deutschen Grenze um Asyl nachsucht, über dessen Fall muss in Deutschland entschieden werden. Gegebenenfalls tatsächlich mit dem bloßen Verweis auf die Zuständigkeit eines anderen Landes. Die dann möglicherweise folgenden Dublin-Überstellungen funktionieren allerdings nicht gut. 74.000 Ersuchen Deutschlands im vergangenen Jahr standen etwa 5.000 Überstellungen gegenüber. Am Morgen hatte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in der ARD zu solchen Vorstellungen gesagt:
Ich glaube, auf Menschen, die unsere freiheitliche Demokratie angreifen, können wir nicht mit Schaum vorm Mund und Vorschlägen, die selber nicht auf dem Boden unserer Verfassung sind, reagieren.
Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann betonte im Deutschlandfunk:
Wir sollen nicht vergessen, dass Flüchtlinge vor Islamisten fliehen. Und wir sind auch ein humanitärer Rechtsstaat.
Kevin Kühnert legte den Schwerpunkt an anderer Stelle.
Wir erleben weiterhin, wir haben es mit Radikalisierung von gerade jungen Männern, Einzeltätern zu tun. Das ist das Phänomenfeld, um das es jetzt verstärkt gehen muss. Wir müssen Hassprediger gerade auch im Netz in Blick nehmen. Wir müssen gucken, wie die Radikalisierung stattfindet. Hier gibt es viel Expertise in unserer Gesellschaft. Und hier braucht es jetzt wirklich einen großen Wurf von Bund und Ländern gemeinsam.
Im Deutschlandfunk nannte auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, die Radikalisierung als zentrales Problem.
Da stellt die Frage an die Sicherheitsbehörden, haben wir genügend Informationsmöglichkeiten? Achten wir alle in der Gesellschaft darauf, ob jemand sich so verändert oder nicht?
Wie Buschmann und Faeser, so nannte auch Reul die Regeln für die Überstellung in andere EU-Staaten zu kompliziert. Sie sollen als Teil der Reform des europäischen Asylrechts vereinfacht werden, allerdings bei weitem nicht so sehr, wie Friedrich Merz es sich offenbar wünscht.
Gudula Geuter berichtete: Einreiseverbote, Waffenverbote, Abschiebungen, vor allem Kontrollen. Die Stichworte der Asyl- und Sicherheitsdebatte sind seit Jahren bekannt. Max Bauer erklärt die gegenwärtige Rechtslage.
Mehr Polizeikontrollen im Land oder an den Grenzen. Das geltende Recht macht hier klare Vorgaben. Zum Beispiel bei der Frage, ob die Polizei im Alltag in der Öffentlichkeit häufiger kontrollieren kann, auch wenn sie keinen konkreten Anlass hat. Kontrollen ohne Anlass sind in einem Rechtsstaat die absolute Ausnahme, weil sie in Grundrechte eingreifen und den Bürgern den Eindruck vermitteln, sie würden ständig kontrolliert und wären als potenzielle Gefahr verdächtig. In der Regel braucht die Polizei deshalb einen konkreten Grund, einen Hinweis, dass jemand gefährlich sein könnte, um ihn zu kontrollieren. Kontrollen ohne konkreten Anlass sind aber möglich an sogenannten gefährlichen Orten, also dort, wo es regelmäßig zu Straftaten kommt. Sie kann es auch geben bei Veranstaltungen, bei denen die Polizei zum Beispiel einen Terroranschlag befürchtet. Hier muss es aber Indizien für eine Gefahr geben. Bei Personenkontrollen an den Grenzen ist vor allem das Schengen-Abkommen maßgeblich. Grenzkontrollen innerhalb der EU sollen demnach der Vergangenheit angehören. Aber es gibt Ausnahmen. Deutschland hatte die zuletzt bei der Fußball-EM genutzt. Bei Gefahrenlagen darf es für bestimmte Zeiträume Grenzkontrollen geben, aber nur für maximal 6 Monate. An der Grenze zu Österreich wird schon seit Jahren kontrolliert, um Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Unter Juristen gibt es Kritik an diesen jahrelangen Kontrollen, weil eine Verlängerung der allgemeinen Kontrollen nur zulässig ist, wenn es nach 6 Monaten einen neuen Anlass dafür gibt. Ein Vorschlag sieht vor, ständige Grenzkontrollen einzuführen, um Menschen direkt an den Grenzen zurückzuweisen. Hier ist das EU-Recht allerdings ziemlich eindeutig. Wer einen Asylantrag stellt, kann nicht zurückgewiesen werden. Dazu kommt, ein Asylantrag kann nicht nur auf deutschem Hoheitsgebiet gestellt werden, sondern bereits an der Grenze. Wenn die Bundespolizei also jemanden an der Grenze kontrolliert und der dann Asyl beantragt, muss die Sache dann auf jeden Fall an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, weitergeleitet werden. Der Antrag auf Asyl muss also immer geprüft werden. Das gilt auch dann, wenn jemand in mehreren EU-Ländern Asylanträge gestellt hat, unter anderem in Deutschland. Mehr Grenzkontrollen heißt deshalb nicht automatisch, dass mehr Menschen zurückgewiesen werden. Es kommt immer darauf an, ob jemand Asyl sucht und einen Antrag stellt.
Max Bauer, zum Anschlag von Solingen können Sie nach 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk einen Kommentar hören. Die Gespräche über einen Waffenstillstand in Gaza sind ausgesetzt. Die US-Regierung äußert sich besorgt. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnt vor einem größeren Krieg in der Region. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Warum sind die Gespräche ausgesetzt?
Ja, es gibt offenbar noch zu viele Punkte, bei denen man sich nicht einig ist. Also es geht ja vor allem darum, wie sieht die israelische Präsenz, Militärpräsenz im Gazastreifen während so einer Waffenruhe aus? Die Hamas besteht immer noch darauf, dass sich Israel ganz zurückzieht. Im Biden-Vorschlag heißt es, der Ende Mai schon vorgelegt wurde, dass sich Israel aus Ballungsräumen zurückziehen soll. Jetzt ist die Rede von diesen zwei berühmten Korridoren, also einmal dem Grenzstreifen zur Ägypten und dann der Nizarim-Korridor, ein neuer Korridor, der den Gazastreifen in zwei Teile teilt, der einmal mitten durchgeht. Auch da will Israel die Kontrolle haben. Man will verhindern, dass bewaffnete Hamas-Kämpfer in den Norden zurückkehren. Man will verhindern, dass Waffen aus Ägypten in den Gazastreifen kommen. Also das ist einer der Knackepunkte. Und die Hamas, die möchte auch Garantien dafür haben, wie es dann weitergeht nach so einer Waffenruhe und möchte sicherstellen, dass dann auch ein dauerhafter Waffenstillstand tatsächlich besteht und dass es dann auch irgendwann um den Wiederaufbau des Gazastreifens geht.
Wie stellt sich Israel das vor, dass danach?
Israel will die Kontrolle haben. Israel möchte verhindern, dass so etwas wie am 7. Oktober nicht nochmal passiert, dass keine Bedrohung mehr aus dem Gazastreifen ausgeht. Und dann muss man schon hören, wer da was sagt. Also es gibt immer noch die, die sagen, wir müssen die Hamas zerschlagen. Das ist ein Ziel, von dem dann wiederum andere sagen, das ist eigentlich gar nicht erreichbar. Denn Teile der Organisation sitzen ja auch nicht im Gazastreifen, sondern zum Beispiel in Katar oder auch im Libanon. Das ist also nicht möglich aus deren Sicht. Andere sagen, man will die regierungs- und militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen zerschlagen. Aber wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel die Hamas gestern wieder Raketen auf Israel, auf Tel Aviv geschossen hat, die sehr weit geflogen sind aus dem südlichen Gazastreifen, dann fragt man sich nach über 10 Monaten Krieg, ob vielleicht auch dieses Ziel am Ende kassiert werden muss.
Wie könnte Israel erreichen, dass sich ein Terrorüberfall wie der vom 7. Oktober nicht mehr wiederholen kann?
Naja, die israelische Antwort ist natürlich Gewalt, Kontrolle. Man will den Gazastreifen tatsächlich so kontrollieren, dass das nicht wieder stattfindet. Es gibt eben auch Szenarien, die an das erinnern, was wir schon aus dem besetzten Westjordanland kennen. Da sind israelische Truppen präsent und die gehen dann immer wieder in Hotspots rein, wenn ich es mal so sagen darf. Zum Beispiel Jenin, das ist ja ein Ort, aus dem viele Terroristen kommen, aus dem viel Widerstand geleistet wird gegen die israelische Besatzung. Also da möchte man dann sozusagen auch dieses Szenario auf den Gazastreifen übertragen. Man wird bestimmte Sektoren kontrollieren, wie zum Beispiel eben diesen mittleren Sektor, um da auch die Bewegungsfreiheit im Gazastreifen einzuschränken. Wichtig ist die Kontrolle der Grenzen, nicht nur nach Israel, sondern eben auch der Grenze nach Ägypten. Darüber sind viele Waffen in der Vergangenheit durchgekommen, durch Tunnel, aber auch durch Schmuggel. Das will man auf jeden Fall sicherstellen, dass das nicht so ist. Israel wird den Gazastreifen auf absehbare Zeit kontrollieren, wenn es nach ihnen geht. Aber da gibt es natürlich andere, die was dagegen haben, unter anderem auch die Ägypter, die wollen nicht, dass Israel diese Grenze kontrolliert.
Wie weit ist der gegenseitige Beschuss der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Terrororganisation Hisbollah von einem, ich habe Jake Sullivan zitiert, größeren Krieg entfernt?
Na, wir hatten ja gestern schon einen ziemlich aufgeregten Tag. Da gab es am frühen Morgen vor 5 Uhr schon einen israelischen Schlag auf Ziele der Hisbollah. Da hat man gesagt, im Laufe des Tages hat man 270 Ziele angegriffen, tausende Raketenwerfer zerstört. Es gab eben die Bestätigung der Hisbollah, man habe rund 340 Raketen auf Israel abgefeuert und darunter auch Drohnen. Das klingt erstmal nach einer großen Eskalation. Auf der anderen Seite ging es eben um Vergeltung für die gezielte Tötung von Fuad Shukr, der ja von Israel Ende Juli in Beirut gezielt getötet wurde. Und alles, was man jetzt hört an Reaktionen danach oder auch an Einlassungen, zum Beispiel Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, hat gestern gesprochen und hat gesagt, so sinngemäß, damit ist unseren Vergeltungsgelüsten sozusagen Genüge getan. Es gab offenbar gestern, das berichtet die Agentur Reuters auch, tatsächlich schon diplomatische Verständigungen, dass man auch zwischen Israel und der Hisbollah versucht, jetzt eben nicht in einen großen Krieg zu schlittern. Und auch die israelischen Äußerungen kann man in dem Zusammenhang verstehen. Auf der anderen Seite geht es jetzt weiter. Wir haben heute wieder Raketenbeschuss, wir haben heute weitere Luftangriffe auf Stellungen der Hisbollah durch israelische Luftwaffe und auch durch Drohnen. Also das ist das, was wir schon seit über 10 Monaten erleben. Und das frustriert die Menschen, die früher mal im Norden direkt an der Grenze gelebt haben in Israel und die das jetzt nicht können. Und es gibt auch sehr, sehr viele Zehntausende Evakuierte auf libanesischer Seite.
Was ist über die Versorgungslage im Gazastreifen bekannt?
Ja, das ist schwer zu beurteilen, ehrlich gesagt. Es gibt immer wieder Bilder, die COGAT, die israelische Zivilverwaltung für die palästinensischen Gebiete, präsentiert von angeblich vollen Lagerräumen. Die Lager müssen nur verteilt, das, was da drin ist, muss nur verteilt werden. Auf der anderen Seite ist eben das genau das Problem. Einerseits kommen Güter rein in den Gazastreifen, nach israelischen Angaben auch in ausreichender Zahl. Das Problem ist aber, dass die Hilfsorganisationen diese Güter kaum verteilen können, weil eben auch zum Teil die Mitarbeiter nicht reinkommen, weil überall Kampfhandlungen wieder aufflammen, weil es immer wieder Evakuierungsanordnungen auch im Gazastreifen selbst gibt und immer wieder neue Kämpfe, die dann eben den Hilfsorganisationen die Verteilung schwer machen. Es gibt auch das Problem, Problem, dass Hamas-Kämpfer oder Clans sich Hilfsgüter unter den Nagel reißen und dass diese Hilfsgüter eben nicht da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden, bei denen, die wirklich schwach sind. Naja, und dann gibt es eben auch noch die Gesundheitssituation im Gazastreifen. Wir stehen vor einer Polio-Epidemie. Da wird jetzt versucht, eine Impfaktion durchzuführen. Impfdosen sind reingekommen in den Gazastreifen. 650.000 Kinder müssen eigentlich geimpft werden. Aber die Weltgesundheitsorganisation sagt, dafür müssten die Waffen schweigen. Und das passiert nicht. Und deswegen ist das alles schwierig.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Und nach 19.05 Uhr können Sie bei uns im Deutschlandfunk auch einen Kommentar unseres Nahost-Korrespondenten hören. Vor 2,5 Jahren überfiel Russland die Ukraine. Der vergangene Samstag bildete den Stichtag. Damals, im Februar 2022, hätte kaum jemand dem Land zugetraut, dass es dem russischen Militär so lange widerstehen könnte. Das Kreml-Regime lässt nichts unversucht. Die Gewaltspirale beinhaltet mutmaßlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Abgesehen davon, dass Putin das Völkerrecht seit 2,5 Jahren mit Füßen tritt. Seit Kriegsbeginn nehmen die Angreifer die Angreifer auch gezielt die Zivilbevölkerung ins Visier. Bei einem der schwersten Angriffe bisher hat Russland die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine und ihre Energieversorgung massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Peter Sawicki.
Eine mit ihrem Telefon filmende Person bewegt sich auf einer Asphaltstraße auf ein Feuer zu. An der Unglücksstelle ist Zerstörung zu sehen, die auf eine Explosion hindeutet. Im Hintergrund ragt ein Strommast in die Höhe. Als die Kamera nach rechts schwenkt, erblickt man einen Stausee. Das Wasserkraftwerk in Wischhorod, nördlich von Kiew, ist nur eines von zahlreichen Objekten, die am Montag von Russland ins Visier genommen wurden. Seit dem frühen Morgen herrschte über viele Stunden zeitweise im gesamten Land Luftalarm. So wurde etwa auch in Odessa im Süden, Saporischschja im Südosten und Rivne im Nordwesten der Ukraine von Angriffen auf die Energieinfrastruktur berichtet. In Kiew waren heftige Detonationen zu hören. Das militärische Ausmaß des Luftangriffs schilderte Präsident Volodymyr Zelensky. Es war zusammengenommen einer der größten Luftschläge. Mehr als 100 Raketen verschiedenen Typs sowie etwa 100 Shahed-Drohnen. Und wie die meisten früheren russischen Angriffe ist auch dieser ebenso heimtückisch und zielt auf die zivile Infrastruktur. Leider gibt es Opfer. Konkret sind, wie es heißt, landesweit mindestens 5 Personen ums Leben gekommen. 17 weitere wurden verletzt. Zelensky sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Ebenso wurden viele Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen. Zumeist wohl durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener Drohnen und Raketen. Ruslan Kravchenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Kiew, sagte dazu im ukrainischen Fernsehen: Häuserdächer werden derzeit von unseren Kräften repariert. Personen, deren Häuser beschädigt oder zerstört sind, werden im Rahmen des staatlichen Programms finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau erhalten. Mit Blick auf die Stromversorgung kam es sofort zu Notabschaltungen. Letzteres betraf zahlreiche Städte in der Ukraine, darunter Kiew, wo es auch Unterbrechungen der Wasserversorgung gab. Energieminister Hermann Haluschenko sprach insgesamt von einer schwierigen Situation. Das gesamte Ausmaß der Schäden wird noch untersucht. Gleiches gilt für das Wasserkraftwerk im Norden von Kiew. Der dortige Angriff löste besonders große Sorgen aus, weil an das Kraftwerk der Damm eines Stausees angebunden ist. Schäden soll es an letzterem aber keine geben. Präsident Volodymyr Zelensky rief die westlichen Verbündeten der Ukraine unterdessen einmal mehr auf, es seiner Armee zu gestatten, russische Ziele mit westlichen Waffen angreifen zu dürfen, um Luftangriffe wie am Montag zu unterbinden. Putin kann nur das tun, was ihm die Welt erlaubt. Schwäche und Mangel an Entschlossenheit nähren den Terror. In der Ukraine kann es keine langfristigen Beschränkungen geben, wenn für Terroristen solche Beschränkungen nicht gelten. Für Aufsehen sorgt in der Ukraine auch ein Truppenaufmarsch in Belarus nahe der gemeinsamen Grenze. Das Ausmaß dessen ist aber bisher unbekannt. Die Ukraine rief Minsk dazu auf, die Truppen zurückzuziehen.
Peter Sawicki. Emmanuel Macron hat heute seine Bemühungen um eine Regierungsbildung fortgesetzt. Der französische Staatspräsident spricht in diesen Tagen mit Vertreterinnen und Vertretern der wichtigsten Parteien und Bündnisse. Heute war die Spitze des Rassemblement National zu Gast im Élysée-Palast. Caroline Diller.
Die Mehrheitsfindung in Frankreich gleicht weiter der politischen Quadratur des Kreises. Für Jordan Bardella, den Parteichef des rechtsnationalen Rassemblement National, gibt es eine geradezu dunkelrote Linie. Sollte das Linksbündnis, der Nouveau Front Populaire, die Regierung stellen, werde der RN ein Misstrauensvotum anstrengen, so Bardella nach dem Treffen mit Präsident Macron. Daran halte der RN fest, auch wenn die Linksaußenpartei LFI keine Minister stellen sollte, fügte Marine Le Pen hinzu, die dreifache Präsidentschaftskandidatin des RN. Am Samstag hatte Jean-Luc Mélenchon die umstrittene Leitfigur der linkspopulistischen LFI angedeutet, dass seine Partei auf Ministerposten verzichten könnte. Vorausgesetzt, das Präsidentenlager und die Konservativen seien bereit, eine Regierung des Linksbündnisses zu akzeptieren und deren Programm umzusetzen. Das hieße zum Beispiel, die ungeliebte Rentenreform wieder rückgängig zu machen oder eine Vermögenssteuer einzuführen. Für einige Vertreter des Präsidentenlagers und der Konservativen ist das allerdings genauso undenkbar wie mögliche LFI-Minister. Die von Präsident Macron gewünschte, möglichst breite Allianz aller Kräfte ohne LFI und den RN zeichnet sich im Moment also immer noch nicht ab. Wann der Präsident einen Regierungschef oder eine Regierungschefin ernennen will, ist ebenfalls weiter unklar, auch an Tag 41 ohne Regierung.
Caroline Diller, nach dem Einsturz einer Eishöhle in Island ist der Hilfseinsatz beendet worden. Julia Weschenbach.
Aufatmen in Island. Den ganzen Tag hatten sich Suchtrupps mit Kettensägen und Äxten durch das Eis gekämpft, um zwei angeblich Vermisste darunter aufzuspüren. Doch als die gesamten Eismassen abgetragen waren, fanden sie niemanden. Weil, wie sich am Abend herausstellte, niemand vermisst war. Stattdessen war anscheinend bei der Anmeldung für die Eishöhlenwanderung an einem Ausläufer des Gletschers Vatnajökull eine falsche Teilnehmerzahl registriert worden, 25 statt 23. Die Rettungskräfte hätten aber weitergesucht, bis zweifelsfrei geklärt werden konnte, dass tatsächlich niemand im Eis gefangen war, hieß es. Eine internationale Touristengruppe war am Sonntagnachmittag von dem Einsturz einer Decke an einer Eishöhle im Südosten Islands überrascht worden. Ein Mann aus den USA war bei dem Unglück ums Leben gekommen. Eine US-Bürgerin mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau ist außer Lebensgefahr. In Island hat der Vorfall eine Debatte darüber ausgelöst, ob Eishöhlentouren im Sommer überhaupt angeboten werden sollten oder ob es dafür nicht zu warm und das Eis zu instabil sei.
Julia Weschenbach. In Dänemark sind zwei deutsche Kinder nach einem Erdrutsch von einer Düne verschüttet worden. Ihr Gesundheitszustand wird als kritisch beschrieben. Sophie Donges.
Nørre Vørupør ist ein beliebter Ferienort an der Westküste Dänemarks. Viele Surfer und Familien verbringen hier ihren Sommerurlaub. Am Sonntagnachmittag kam es hier am Strand zu dem tragischen Unglück. Zwei deutsche Jungs, 9 und 12 Jahre alt, spielten in den Dünen, als der Erdrutsch passierte. Sofort versuchten Freiwillige mit bloßen Händen die Kinder zu befreien. Henning Nockel, ein deutscher Surfer, erinnert sich im dänischen Rundfunk.
It was so much sand that we moved all together.
Wir haben so viel Sand bewegt, alle zusammen. Irgendwann dachte ich, wir haben keine Chance. Dann habe ich plötzlich die bunte Jacke gesehen. Sie gehörte dem größeren Jungen. Ich habe ihn berührt und er hat sich bewegt. Aber wir haben ihn zunächst nicht befreien können. Und dann plötzlich haben wir noch ein Bein gesehen und auch da gegraben. 40 Minuten dauerte es, bis die Kinder befreit waren. Laut der zuständigen Polizeidienststelle wurden zunächst lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen. Dann wurden die Jungs mit Hubschraubern in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Zustand sei kritisch, hieß es am Sonntagabend. Seitdem gibt es keine Nachricht mehr zu den Kindern. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht ganz klar. Es hat viel geregnet und gestürmt in der vergangenen Woche. Der Sand auf der Düne war schwer und feucht. Erdrutsche im Sommer seien jedoch eigentlich ungewöhnlich, so der Geologe Christian Svennevik von der Forschungseinrichtung GEOS in Kopenhagen. Im Zusammenhang mit den Klimaveränderungen wird es in Dänemark mehr Erdrutsche wie diesen geben. Wir erwarten allerdings, dass dies eher im Februar und März geschieht, wenn die Wasserstände am höchsten sind.
Februar, März Monat.
Auch Anwohner beschreiben, dass sich an der Küste etwas verändert habe. Der Abstand zwischen Meer und Dünen sei teilweise sehr gering, sagt der Däne Björn Søndergaard. Man kann sehen, dass sich die Dünen hier jeden Tag verändern. Und nach dem jüngsten Sturm sind sie noch steiler geworden. Viele im Ort sind in Gedanken bei den beiden Familien der Kinder. So auch der Rentner Bjarno Thomsen. Alle sind sehr betroffen, wenn man darüber nachdenkt. Es hätten ja auch die eigenen Jungs sein können. Es ist ganz furchtbar. Ich habe von so etwas zum ersten Mal gehört, dass hier jemand verschüttet wurde. Touristen sollen die Wege in den Dünen nicht verlassen und Kinder beaufsichtigen, warnten die dänischen Rettungskräfte in Jütland. Auch die Gemeinde Vade kündigte an, vor allem deutsche Touristen künftig besser über die Gefahren informieren zu wollen. Einen solchen Fall soll es nicht noch einmal geben. Dabei gab es am Sonntagmorgen schon einen Erdrutsch in der Region, in einer Grube, in der Ton abgebaut wurde. Auch hier wurde ein deutsches Kind unter der Erde begraben. Die Polizei teilte mit, diesem Jungen gehe es inzwischen gut.
Sophie Donges. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr und seit 17 Uhr steht unser Podcast Deutschlandfunk der Tag online. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.